Ich habe immer so ein bisschen diese Waage zwischen, ja, man steht so ein bisschen im Fokus der Gesellschaft, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, aber auf der anderen Seite man unglaublich viel selber in der Hand hält, in welchem Fokus ich stehe. So, ich habe ja immer selbst die Entscheidung, so wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um, wie, welche gesellschaftlichen positiven Dinge kann ich auch voranstoßen als Unternehmerin. Und ich habe da immer diese Waage gesehen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lifeline. Mein Name ist Sacha Klein. Ich bin Host dieses wunderbaren kleinen, feinen Podcasts und Geschäftsführer der Kommunikationsberatung Hyper. Die heutige Episode ist insofern sehr besonders, weil es auch schon die letzte Episode der ersten Staffel ist. Vielen Dank euch alle, die ihr zugehört habt. Wir kommen wieder im Herbst mit neuen Gästinnen, neuen Episoden und wir suchen natürlich von jetzt nach Menschen, die wir gerne im Herbst hier als Gästin begrüßen wollen. Deswegen, wenn ihr jemanden kennt, von dem ihr sagt, das ist eine Person, die hier super gut reinpassen würde, weil sie eben jemand ist, die die Zukunft aktiv gestaltet und vorantreibt und die wir gemeinsam durch ihre Lifeline besser kennenlernen können, dann freue ich mich riesig über eure Vorschläge, gerne per LinkedIn oder aber auch per E-Mail unter sacha@hyper.partners. Für das große Staffelfinale haben wir eine ganz fantastische Gästin heute, und zwar Annemarie Heil. Annemarie ist Co-Gründerin und Geschäftsführerin von Kale & Me. Und ich bin mir sicher, dass einige von euch schon von Kale & Me vielleicht nicht nur gehört haben, sondern sogar ausprobiert haben, weil Kale & Me eins der ganz führenden Unternehmen ist, wenn es um das Thema Saftfasten und Heilfasten geht. Und Annemarie ist ein ganz besonderer Mensch, der sehr wertegetriebenen agiert und auch nach sehr besonderen Werten ihr Unternehmen, das man eigentlich auch Startup nennen könnte, gebaut hat, sodass es die Chance hat, ein langlebiges, nachhaltiges Familienunternehmen zu sein. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Die meisten von uns werden im Alter von 6 oder 7 Jahren eingeschult. Meine heutige Gästin hatte eine größere Veränderung vor sich, die sie mit 6 Jahren erlebte. Liebe Annemarie, erstmal herzlich willkommen. Erzähl uns doch, was ist dir widerfahren, als du 6 Jahre alt wurdest und nicht einfach nur eingeschult wurdest?
Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr, hier zu sein. Genau, bei mir ist damals, als ich 6 Jahre alt war, eine andere Situation passiert, weil ich bin geboren 1986, ich bin heute 37 Jahre alt und somit ist mein Einschulungsjahr quasi auf kurz nach der Wende gefallen. Wir haben damals vor dem Mauerfall noch in Hessen gewohnt, im schönen Fulda, und als die Mauer gefallen ist, haben sich meine Eltern damals die Frage gestellt, was es denn für Chancen eben auch bietet, dass eben Deutschland sich vereint hat. Wir haben damals ein Familienunternehmen in der Familie gehabt. Alle meine Vorfahren und alle meine männlichen Familienmitglieder waren alle Müller. Wir hatten eine kleine Mühle in Fulda. Und Fulda, wenn man sich so ein bisschen die Karte von Deutschland anschaut, liegt relativ nah an der damaligen Grenze oder lag relativ nah an der Grenze dran. Und ich glaube, in diesen Regionen haben sich viele Menschen die Frage gestellt, so, oh, auf der einen Seite, was für Chancen bietet es, aber auch was für Risiken eben, wenn man sich das nicht aktiv anschaut. Und meine Eltern haben sich das damals aktiv angeschaut und haben kurzerhand ist es wahrscheinlich nicht gewesen, lange vorausgeplant, viele Diskussionen hat das mit sich gebracht und sehr, sehr wohl überlegt auch, Dinge, die in die Wege geleitet werden mussten. Aber sie haben sich damals dazu entschieden, dass wir eben mit der Familie nach Thüringen ziehen und dort ein Mühlenkombinat, also das war alles damals eingeteilt, die Unternehmenkombinate, eben ein Mühlenkombinat übernehmen und uns dort als Familie neu ansiedeln und niederlassen. Und somit bin ich damals eigentlich als 6-jähriges Mädchen gerade aus dem Kindergarten rausgekommen und dann an einem Ort eingeschult worden, der jetzt erstmal sehr neu war.
War er auch fremd oder nur neu?
Ich würde sagen, vom Gefühl her, wenn ich mich so zurückversetze, war es sehr viel Ungewissheit und auch so ein bisschen Angst geprägt, glaube ich. Aber nicht, weil ich selber Angst hatte vor diesem neuen Setup. Ich glaube, als Kind mit 6 Jahren fand ich es größtenteils aufregend. Aber meine Eltern hatten tatsächlich damals auch so ein bisschen Angst. Vor allem meine Mutter, die irgendwie gar nicht wusste, was sie da drüben erwartet. Ich weiß noch, dass meine Mutter mal von innen alle Türen abgeschlossen hat, überall die Schlüssel hat stecken lassen, weil sie irgendwie diese ganze Ungewissheit, glaube ich, die dort in diesem quasi neuen Land für sie irgendwie war, nicht so einfach weggesteckt hat. Deswegen, ich glaube, es war so zum einen großer emotionaler Einfluss von Seiten der Eltern, die einfach auch unsicher waren in der Situation, und zum anderen aber auch meine Großeltern, die ich natürlich hinter mich gelassen habe. Ich bin aufgewachsen von 1 bis 6 auf dem Firmengelände. Wir haben als Familie immer auf dem Firmengelände gewohnt. Das war wunderschön als Kind. So, wir haben die Großeltern da gehabt. Alle haben immer mitgeholfen. Es gab Kaffee und Kuchen immer zum gleichen Zeitpunkt. Die ganzen Landwirte waren da, die irgendwie ihr Getreide vorbeigebracht haben. Ich durfte Fanta verteilen und so weiter. Und plötzlich wurde ich irgendwie aus diesem Setting irgendwie so rausgerissen, was so eine ganz schöne Kindheit irgendwie auch inne hatte, an einen völlig neuen Ort versetzt. Und musste mich da erstmal wieder irgendwie neu orientieren und einfinden, aber natürlich auch mit vielen Dingen, die zurückgeblieben sind in Hessen.
Hm. Dass gerade das Leben in deiner Familie beschrieben, die ja nicht einfach nur eine Familie war, sondern eben auch ein Unternehmen dargestellt hat. Und du bist ja in diesem Unternehmen auch aufgewachsen und dann eben umgewurzelt worden. Wie oder woran erinnerst du dich in deiner frühesten Kindheit, wenn es um Arbeit ging und um die Arbeit deines Vaters, um die Arbeit deiner Mutter, vielleicht auch noch deiner Großeltern, die mit euch gewohnt haben?
Also Arbeit war, glaube ich, für mich immer vor allem geprägt durch Team-Effort. Ich habe Arbeit nie kennengelernt als etwas, was entkoppelt ist von dem privaten Leben, also Work-Life-Balance als solches, diese Abgrenzung zwischen das ist das Arbeitsleben und das ist das Privatleben, die habe ich nie kennengelernt, weil das floss bei uns total ineinander. Also wenn am Wochenende Not am Mann, an der Frau war, haben wir alle Kinder mitgeholfen. So, wir Kinder haben alle unsere Ferien mit im Unternehmen verbracht. Der Großvater, Großmutter, jeder hat irgendwie seine Aufgabe gehabt im Spektrum des Unternehmens. Und hat die von früh bis spät irgendwie ausgeübt. So, jeder hatte seinen Anteil. So, und selbst wenn meine Oma nur dafür zuständig war, später, als sie dann nicht mehr so wirklich mit Getreidesäcke schleppen konnte sozusagen, dann einfach sich den ganzen Tag um die Verpflegung zu kümmern, dann hat sie trotzdem ihren Anteil irgendwie gehabt. Und daher, wenn ich so zurückdenke, war das was sehr Schönes, ehrlich gesagt. Weil es hat Arbeit hat auch Spaß gemacht. So, ich kann mich gut an viele Situationen erinnern, wo wir alle irgendwie an der Packmaschine standen zusammen. Und auch wenn ich nur die Tüten irgendwie gereicht habe und meine Oma sie dann aufgepustet hat und dann aufgestellt hat und mein Vater hinten irgendwie die Säcke abgenommen hat, dann war das irgendwie eine wunderschöne Sache, weil es war Teil unseres Familienlebens eben.
Ja. Und dann war auf einmal die Familie nur noch zum kleinen Teil da in Thüringen. Du hast erzählt, dass ihr ein Familienunternehmen gewesen seid, in dem die männlichen Vorfahren die Unternehmung geführt haben. So habe ich dich zumindest verstanden.
Ja, also wir haben, ja, das ist insofern richtig, weil alle männlichen Vorfahren den Titel des Müllers hatten. Das heißt aber nicht, dass sie alleine die Unternehmungen geführt haben. Ich würde sagen, keine einzige Generation von den vielen Generationen, die da waren, hätten es geschafft ohne ihre Frauen, die am Ende dann irgendwie die Zügel in ganz anderen Bereichen in der Hand hatten, vor allem im Büro, in einem Admin-Bereich und so weiter. Aber alle meine männlichen Vorfahren waren die den Ausbildungsberuf quasi Müller erlernt haben. Das ist schon so.
War bei euch in deiner Generation mit deinen Geschwistern klar von vornherein, wer eigentlich der Nachfolger oder vielleicht dann eben auch doch die Nachfolgerin deines Vaters werden könnte oder sollte? Oder,
nee, das,
oder war das einfach nichts, worüber ihr gesprochen habt?
Nee, das war nicht klar. Es waren immer, ich glaube, 2 oder 3 Sachen klar für uns. Zum einen, dass die Kinder, die nicht ins Unternehmen gehen, irgendwann mit 18 einen Erbverzichtsvertrag unterschreiben werden, damit diejenigen, die es weiterführen, auch frei walten können, vor allem aber eben keine finanzielle Last auf den Schultern haben. Wenn es irgendwann passiert, dass der Erbfall eintritt, Und man dann das Weiterbestehen des Unternehmens damit hätte gefährden können. So, das war immer klar. Die, die sich nicht entscheiden, die sind dann wirklich auch raus. Punkt zwei war immer klar, dass nur diejenigen, die sich auch wirklich committen, ins Unternehmen zu gehen, mit Commitment meine ich dahin ziehen, eine Ausbildung antreten, die dafür sinnvoll ist, voll Fokus auf das Unternehmen legen, dass auch nur die den Eintritt wagen können oder bekommen werden ins Unternehmen. Und ich glaube, Punkt drei, und das ist eher so eine Gleichberechtigungsthematik gewesen, das war völlig irrelevant bei uns, ob das jetzt Mann, Frau, wie auch immer war, dadurch, dass immer alle gearbeitet haben und dass eben dieses Team-Effort-Thema auch brauchte für das Unternehmen, für das Bestehen des Unternehmens, war nicht vorgefertigt, ob das jetzt irgendwie mein großer Bruder oder der Erstgeborene oder sowas ist. Hauptsache, die Familie hält zusammen und Hauptsache irgendwie alle packen mit an. Und es ist halt die beste Person, die am meisten Commitment zeigt, die danach geht. So, was aber schon irgendwann klar war, ist, dass mein ältester Bruder auch Müller geworden ist und es sehr naheliegend einfach lag, dass er auch irgendwann den praktischen Bereich übernehmen wird, mittel- bis längerfristig. Meine zwei nächsten Geschwister, mein quasi ältester, zweitältester Bruder und meine Schwester, da hatte sich relativ früh rauskristallisiert, dass sie nicht ins Unternehmen gehen wollen. Und ich war dann schlussendlich die Erste, die so in diesen Richtung kaufmännisch gegangen ist und BWL studiert hat, wo sich dann wieder ein neuer Raum ergeben hat und eine Sinnhaftigkeit, ob man das nicht vielleicht als Team macht, mit auf der einen Seite der Praxis und auf der einen Seite dem kaufmännischen Part. So, aber das war nicht vorgefertigt, das wusste man nicht.
Okay, dann schauen wir mal, wie sich dein Leben zwischen dem Studium und dem Umzug nach Thüringen entwickelt hat. Du bist in Thüringen angekommen. Ihr habt dann letztlich hier auch auf dem Gelände gewohnt. Und wie hast du die, ja vor allem auch die Grundschule in Thüringen wahrgenommen oder die ersten Jahre?
Ja, das kann man sich natürlich, glaube ich, wenn man nicht diesen Weg gegangen ist, vom Westen in den Osten ziehen, nur schwer vorstellen, wie das so war. Und ich glaube, es hat auch jeder, der diesen Weg gegangen ist, anders erlebt. Wie ich es wahrgenommen habe als Kind war, dass ich schon immer sehr präsent vor Augen hatte, wir sind jetzt die Wessis, die jetzt hier in den Osten gekommen sind. Mit dem Hintergrund zusätzlich noch, dass wir natürlich als Unternehmerfamilie dahin gegangen sind. Und man schon einen etwas argwöhnischen Blick dort genossen hat für den Anfang. Und ich das auch tagtäglich auch in der Schule auch als kleines Kind erlebt habe. Ich meine, Kinder sind sehr, sehr ehrlich und sehr direkt, wie wir alle wissen. Und da sind schon auch immer wieder Situationen entstanden, wo ich mich als Kind auch einfach dafür geschämt habe, Unternehmertochter zu sein.
Welche Art von Sprüchen gab es da? Wie kann man sich das vorstellen?
Beispielsweise Dinge wie, ach Mensch, wenn dein Vater jetzt hier so viel investiert, kannst du uns ja morgen auch ein bisschen Geld mitbringen irgendwie in die Schule. Oder ich habe ein Leben lang einen Spitznamen gehabt, der da hieß Melo, den ich total mag, weil ich meine ganzen engen Freunde von früher alle unter diesem Spitznamen eben auch kennen. Aber eigentlich ist es entstanden aus der Situation heraus, dass Kinder hinter mir saßen in der Schule und gesagt haben, Mensch, Annemarie, hast du eigentlich Mehl in den Ohren? Weil ich die irgendwie nicht gehört habe. Und dann wurde daraus irgendwie Mehlohr und dann hat sich das so entwickelt. Das Glückliche war aber tatsächlich, ich bin ein recht optimistischer und auch ein recht fröhlicher Mensch. Und das hat dankbarerweise dann auch relativ schnell auch in der Grundschule dazu geführt, dass ich da einfach drüber gelacht habe. Auch für mich drüber gelacht habe und dann auch relativ schnell auch wirklich gute Freunde gefunden habe. Und die Zeit hat mich auch wirklich geprägt, so nicht dieses ganz Smoothe irgendwie zu haben in der Grundschule, sondern irgendwie auch mir selbst Gedanken darüber zu machen, was bedeutet eigentlich Unternehmertum. Und das habe ich wirklich intensiv auch getan, weil ich wusste ja zeitgleich, dass wir einfach unglaublich vielen Menschen einen Arbeitsplatz damals ermöglicht haben irgendwie. Und ich habe auch gesehen, dass meine Eltern unglaublich viel für ihre Mitarbeitenden getan haben. Ich habe immer so ein bisschen diese Waage zwischen, ja, man steht so ein bisschen im Fokus der Gesellschaft, wenn man Unternehmer, Unternehmerin ist, aber auf der anderen Seite man unglaublich viel selber in der Hand hält, in welchem Fokus ich stehe. So, ich habe ja immer selbst die Entscheidung, so wie gehe ich mit meinen Mitarbeitenden um, welche gesellschaftlichen positiven Dinge kann ich auch voranstoßen als Unternehmerin. Und ich habe da immer diese Waage gesehen. So, meine Eltern waren auch immer total aktiv tatsächlich, waren sehr aktiv in der Kirche, waren sehr aktiv irgendwie in der Unterstützung von diversen Vereinen, vom Sport in der Region und so weiter und haben da es auch irgendwie geschafft, dann ja, auch einen positiven Blick auf sich hinzubekommen. Hm.
Du hast gerade davon gesprochen, dass du ein sehr optimistischer Mensch bist und versuchst, die Dinge positiv zu sehen. Ich schätze mal, das brauchtest du auch, als deine Eltern dir eröffnet haben, dass sie sich trennen werden und für dich eine erneute, auch geografische Veränderung anstand, weil du im Kontext dessen mit deiner Mutter nach Bayern gezogen bist.
Mhm, genau, ja. Ich war da ungefähr 13, also so quasi fast direkt in der Pubertät drin. Und meine Eltern haben damals, man sich auch, das finde ich auch mal wieder eine ganz spannende Betrachtung, so wie, reflektiere ich auch heute viel drüber, wie schafft man es eigentlich als Paar gleichzeitig auch ein Unternehmen zu führen und trotzdem das Unternehmen nicht zur Beziehung werden zu lassen quasi. Mhm. Und ich glaube, das ist damals natürlich bei meinen Eltern ab einem bestimmten Zeitpunkt passiert. Die hatten weder einen Coach in Betreuung noch irgendwelche eine psychologische Betreuung als Paar, sondern haben das halt so besten Gewissens gemacht irgendwie mit ihrer Ehe und dem Zusammenarbeiten. Das hat leider einfach nicht funktioniert. Und genau wie du gerade sagtest, ich bin dann damals mit meiner Mama nach Bayern gezogen, weil meine Mutter dann natürlich diejenige war, die aus dem Unternehmen rausgegangen ist, weil das Unternehmen aus der Familie meines Vaters kam. Und das waren für mich in meiner Entwicklung als Kind und als junge Frau dann auch schon ein unglaublich glückliches Erlebnis. Es ist komisch zu sagen, so, weil die meisten wahrscheinlich an die Trennung ihrer Eltern negativ zurückdenken, aber für mich hat das eine völlig neue Welt eröffnet. Es war alles spannend damals in Thüringen und ja, es war auch spannend, irgendwie als Kind irgendwie in so einem Unternehmenssetup aufzuwachsen. Aber Bayern ist bis heute noch meine absolute Herzensheimat. Also die Familie meiner Mutter kommt aus dem tiefsten Bayern und wir sind dann damals an den Ammersee gezogen und ich hatte vor allem das große, große Glück, auf eine Schule gehen zu dürfen, die ein Internat eigentlich ist, aber ich war als Tagesheimerin dort, die unglaublich viel Entfaltungsmöglichkeiten geboten hat. Und ich der festen Überzeugung bin, dass ich heute nicht die Person wäre und ich kein Unternehmen gegründet hätte selbst, wenn ich nicht diese Art der Ausbildung hätte genießen dürfen, damals zu Schulzeiten.
Das ist lustig, dass du sagst, weil die meisten Menschen, die ich kenne, die unternehmerisch tätig werden, mich inklusive, berichten nicht unbedingt positiv von ihrer Schulzeit und sagen, dass sie zwar im Leben wahnsinnig viel gelernt haben und immer noch lernen, aber die Schule nicht unbedingt etwas dazu beigetragen hat. Kannst du vielleicht uns noch ein bisschen ausführlicher dieses Szenario beschreiben, in dem du zur Schule gegangen bist? Also was war das für eine Umgebung? Was war das für ein schulisches System, in dem du dich so gut entfalten konntest?
Ich glaube, das hat zwei Aspekte, was es dort ausgemacht hat und meiner Situation ausgemacht hat. Also wie vielleicht auch nur zwei Sätze dazu, wie dieses Setup dieser Schule war. Es war eben eine Ganztagesbetreuung dann, wie typischerweise in einem Internat. Du als Tageshammerin geht man dann abends nach dem Abendessen oder kurz vorm Abendessen nach Hause. Man hat aber im Endeffekt ein System den ganzen Tag über. Meist war das so bis mittags Schule und am Nachmittag hat man sogenannte Werkstätten gemacht, von bis, also irgendwelche handwerklichen Sachen, künstlerischen, sportlichen Dinge und man hat eben immer noch eine Hausaufgabenbetreuung gehabt. So. Und wie es auch typischerweise natürlich an einem Internat ist, kommen Kinder ja nicht, sagen wir mal 80-90% wahrscheinlich, kommen jetzt nicht aus ganz gewöhnlichen Gründen auf ein Internat, einfach nur, weil ich daneben lebe. Mensch, habe ich mir gedacht, gehe ich jetzt mal auf so ein Privatschulen-Internat, sondern die meisten haben ja irgendeinen Grund, warum sie da hinkommen. Entweder weil eben so Trennungsfälle sind oder weil man besondere Unterstützung irgendwie braucht beim Lernen oder weil Eltern keine Zeit haben oder weil Kinder Waisen waren. Also wir sind so ganz unterschiedliche Charaktere gewesen mit ganz unterschiedlichen eigenen Geschichten, die da zusammengekommen sind. Ich zeichne das in der Retrospektive immer mal so ein bisschen. Man hat so Lämmer und Löwen zusammengesteckt. So. Ja. Die einen, das hört sich doof an, aber die einen wurden vielleicht gemobbt, wo sie herkamen und die anderen haben gemobbt. Und irgendwie kamen wir dann da so zusammen an diesen Ort, an diesem wunderschönen Ort, an diesem Ammersee und haben gegenseitig irgendwie uns gecoacht, haben gegenseitig versucht, einen Weg zu finden, irgendwie in einer Gemeinschaft trotzdem klarzukommen, die tiefsten, innigsten Freundschaften zu finden und so weiter. Und wenn jemand da ausgebrochen ist, hat er auch relativ schnell Feedback aus der Gruppe bekommen. Das war einfach ein unglaublich starkes, so ein Sozialprojekt, würde ich das fast schon sagen. Und das ist, glaube ich, dieser eine Aspekt. Also dieses, wie wir als Kinder und dann als Jugendliche und als junge Erwachsene dann miteinander in der Gruppe umgegangen sind und wie sich das so etabliert hat. Und ich würde sagen, das, wenn ich jetzt auch mit Freunden von früher eben spreche, wir haben noch einen sehr engen Kontakt miteinander, haben wir dort wirklich Freunde fürs Leben getroffen. Und das ist ja gar nicht so typisch für eine Schulzeit, dass Menschen wirklich bis ins mittlere, höhere Alter, wie auch immer, noch die Freunde, die sie in der Schule getroffen haben, mitnehmen. Und das, ja, ist was ganz Besonderes. Das ist, glaube ich, so das eine. Also wie quasi Gemeinschaft und wie so verschiedene Menschen mit so ganz unterschiedlichen Geschichten da an so einen Ort kommen und da jeden Tag von morgens bis abends verbringen. Und Punkt zwei ist vor allem das Thema, gerade schon angesprochen, mit den Werkstätten. Also diese Schule hat, und das findet man nicht nur im Internat, glaube ich, es gibt auch andere Schulsysteme, wo man das findet, aber diese Schule hat eine Basis geboten, dass wir unglaublich viel ausprobieren durften und sogar auch mussten. So jeder von uns musste eben Werkstätten wählen, sowohl im bewegungstechnischen Sportbereich als auch im kreativen Bereich. Und somit hat jemand, ich habe zum Beispiel getöpfert, ich bin geklettert, ich habe Hockey gespielt, ich habe Fußball gespielt. Ich habe so viele unterschiedliche Dinge ausprobieren dürfen, wo ich mich dran, ja, einfach mal messen konnte, so macht mir das Spaß oder ist das jetzt eher nicht so meins. Wir hätten aber auch Buchbinderei machen können, wir hätten Holzverarbeitung machen können, wir hatten eine Metallverarbeitung, so wir hätten theoretisch mit zwei verschiedenen Ausbildungen aus der Schule rausgehen können, wenn wir das gewollt hätten. Und deswegen einfach dieses Kinder und Jugendliche ausprobieren lassen, das ist, glaube ich, so ein Riesenasset, was ich in meiner eigenen Ausbildung, in meiner eigenen Zeit in der Schule so, so, so dankbar für bin, dass ich das machen konnte zu diesem Zeitpunkt. Weil wann hätte ich jemals wieder getöpfert? So.
Ja, das klingt cool. Das gab es an meiner Schule alles nicht. Deswegen habe ich vielleicht auch keine so schöne Erinnerung an meine Schulzeit. Warst du eine engagierte Schülerin? Also hast du gerne gelernt? Oder erinnerst du dich vor allem an dieses Sozialgefüge?
Also ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Sachen. Engagiert, ja. Ich war eine sehr engagierte Schülerin an dieser Schule. Das heißt, ich war im sogenannten Ring. Also das war damals so die Schülervertretung. Ich habe sehr viele Partys organisiert. Ich habe sehr viele Hauspartys bei mir zu Hause organisiert. Ich war für viel Spaß, Freude und Spannung verantwortlich. Da habe ich mich auch enorm engagiert. Ich habe auch damals ein Stipendium zum Beispiel bekommen für ein Auslandserlebnis in Japan, was mich sehr geprägt hat, was ganz toll war. Aber das habe ich nicht bekommen, weil ich jetzt irgendwie die fleißigste Schülerin der Fleißigen war, sondern weil ich mich einfach immer engagiert habe. Ich habe trotzdem ein gutes Abitur gemacht, weil mich dann doch der Elan am Ende gepackt hat. Aber ich bin schon auch immer die Königin des Zu-Spät-Kommens gewesen. Und ich war auch die Königin darin, irgendwie für eine Bio-Klausur am Abend davor anzufangen zu lernen und dann irgendwie das sofort wieder zu vergessen nach der Klausur. Das zieht sich auch so durch mein ganzes Leben. Ich bin nicht diejenige, die strebsam mitgeschrieben hat. Ich engagiere mich aber.
Ja, ist eine schöne Differenzierung. Ich nehme an, du hattest trotzdem wahrscheinlich am Ende ein Abitur, das dir heute nicht peinlich ist.
Nee. Ich habe vor allem das Abitur auch gemacht in den Bereichen, die mich wirklich interessiert haben. Ich habe damals Kunst eben auch als Abiturfach gewählt. Und für mich stand auch immer damals der im Raum, weil ich da natürlich auch so viel ausprobieren durfte und ich so einen Spaß daran auch hatte, ob ich eben womöglich auch Kunst studiere. Also die Entscheidung fiel bei mir zwischen Kunst oder BWL, weil ich zum einen in Mathe richtig gut war, Mathe, Physik, und zum anderen in Kunst richtig gut war. Und da war so ein bisschen dieser Scheideweg zwischen diesen beiden Sachen und ich habe mich dann eben, ja, wie gesagt, für BWL entschieden. Hätte aber auch was andere passieren können.
Was hatte ich denn am Ende für BWL? Also was war denn am Ende ausschlaggebend, dass es nicht Kunst geworden ist?
Tatsächlich die Gedanken an das Thema Familienunternehmen und was so meine längerfristigen Schritte sind. Und ich glaube, das ist übrigens auch Punkt 3, warum diese Schule so besonders für mich war, ist dann schon auch die Umgebung gewesen. So, ich hatte einfach in der Gruppe meiner MitschülerInnen einfach viele Menschen, viele Personen, die sich einfach frühzeitig schon damit auseinandergesetzt haben mit ihrem Karriereweg. Ich weiß nicht, ob ich aus mir selbst heraus auf die Idee gekommen wäre, dadurch, dass meine Geschwister alle nicht studiert haben. Studium war bei uns in der Familie überhaupt kein Thema. Es hat einfach keiner Abitur gemacht oder ein Studium gemacht. Und das war nicht so natural, dass ich das so mitgegeben bekommen habe. Das heißt, es hätte auch sein können, dass ich einfach eine Ausbildung gemacht hätte. Und dadurch, dass ich aber dann doch im Rahmen meiner MitschülerInnen so viele Leute hatte, die dann gesagt haben, so, ach komm, lass uns doch mal zu Unitag XY fahren zum Tag der offenen Tür oder lass uns doch das mal anschauen, bin ich überhaupt erst auf die Idee gekommen, zum einen Studium für mich als einen möglichen Weg zu sehen und zum anderen aber eben auch darüber nachzudenken, ja, jetzt ist das Thema Kunst das, was mir gerade Spaß macht, aber was will ich damit eigentlich in 5 Jahren machen? Und dieser Blick darauf hat dann das Thema Familienunternehmen wieder so in meinen Fokus gerückt. Und das Familienunternehmen zu diesem Zeitpunkt, das habe ich auch relativ richtig erkannt, braucht einfach jemanden, der kaufmännisch da irgendwann mal mit kaufmännischem Wissen reinkommt. Und deswegen habe ich mich für BWL entschieden.
Ich muss dann nochmal nachhaken, weil du jetzt mehrfach schon über das Familienunternehmen gesprochen hast und wir werden gleich nochmal ausführlicher darauf zu sprechen kommen. Aber war es das Gefühl von Verantwortung, das dich getriggert hat oder vielleicht eben auch die Chancen, die du gesehen hast im Familienunternehmen? Also eher eine Verpflichtung oder tatsächlich eher eine intrinsische Motivation?
Damals war es auf jeden Fall das Thema Chancen. Okay. Und vor allem aber auch, glaube ich meine, da hat ja jeder sein eigenes Verhältnis, glaube ich, zu diesen Eltern. Aber bei mir war es schon auch so ein bisschen dieses Bild meines Vaters natürlich auch, so der große Unternehmer, der ja auch relativ fern zu dem Zeitpunkt von mir war, weil ich lebte ja mit meiner Mutter in Bayern, der dann eben gesagt hat, Mensch, Annemarie, kannst du dir das nicht vorstellen? Und das natürlich auch in einem Vater-Kind-Verhältnis was ganz Besonderes war für mich, dass dieser Mann quasi sich vorstellen kann, dass ich da eben womöglich auch meinen Anteil dran oder mein Teil reingebe sozusagen in dieses Konstrukt. Und deswegen, es war nicht Verantwortung, nee.
Hm. Du hast in deiner Lifeline, die du mir vorab bereitgestellt hast, diverse Auslandsaufenthalte aufgeführt. Du warst, was du gerade schon angesprochen hast, während der Schulzeit in Kanada. Du warst in Japan, du warst in Spanien, Argentinien, du warst in China, in Shanghai. Und dann sehr viel später noch mal in Kapstadt. Ich glaube, das ist ein eigenes Kapitel, auf das wir zu sprechen kommen müssen, auch im Kontext der Gründung von Care and Me. Wie kam das? Also ich schätze mal, das waren ja auch viele selbstbestimmte Entscheidungen, dass du gesagt hast, du möchtest ins Ausland, weil dein Vater und auch nicht deine Mutter dich dahin befördert haben. Was hat den Hunger in dir nach der Welt genährt?
Ja, das ist eine wichtige oder eine gute Frage, weil ich die selber auch noch nicht ganz beantworten kann. Ich stelle die mir aber aktuell recht oft, weil ich jetzt eine kleine Tochter habe, die ist 2. Ich stelle mir schon immer mal so die Frage, auch wenn wir gerade über Urlaubsplanung nachdenken und man denkt so über so ein bisschen so ein unsichereres Land nach. Indien ist da tatsächlich gar nicht dabei in der Liste. Ich war auch noch mal 3 Monate in Indien. Ich habe lauter so Länder bereist oder dort irgendwie gearbeitet, wo ich jetzt heute bei meiner Tochter sagen würde, so um Himmels Willen, wenn die um die Ecke kommt und mir irgendwie mitteilt mit, keine Ahnung, 15, sie möchte jetzt 3 Monate nach Indien mit 200 Euro in der Tasche mit ihrer engsten Freundin, dann würde mir das schon schwerfallen, da einfach zu sagen, ja, habe ich selber gemacht, mach du das doch mal. Daher, ich stelle mir schon immer mal die Frage, wie kam es eigentlich dazu, dass ich diesen Drang verspürt habe, was Neues zu sehen. Und wenn ich mich jetzt heute so betrachte, als die Person, die ich heute bin, würde ich sagen, dass das so ein bisschen der Funke und der Ursprung war in meinem Interesse an persönlicher Entwicklung. So, ich habe relativ früh nach der Trennung meiner Eltern damals schon eine Entscheidung getroffen, dass einfach ich selber versuche, Antworten zu finden und Dinge, die mir so an Glaubenssätzen, ohne dass ich damals wusste, dass das Wort Glaubenssätze überhaupt existiert, dass ich selber versuche, einfach Antworten zu finden und die Dinge, die mir mitgeteilt wurden, mein Leben lang auch hinterfrage. So, weil ich einfach da in diesem ganzen Familien-Setup auch einfach viele Dinge gesehen habe, wo ich mir gedacht habe, so möchte ich das für mein Leben nicht. Und das ist genau so, wie ich keine Entscheidung treffen würde. Und deswegen habe ich so angefangen, so selber Antworten zu suchen, tatsächlich. So, das zum einen habe ich das irgendwann angefangen, dann mit extrem vielen Biografien lesen, so sowohl von, sagen wir mal, bösen als auch guten Menschen. Und auf der anderen Seite habe ich, glaube ich, einfach angefangen, so im Selbststudium verschiedene Dinge zu machen. Und ich glaube, dazu gehört dieses Auslandsthema auch. Also für meine Mutter war das damals auch total schockierend. Ich bin wirklich eines Tages nach Hause gekommen und habe gesagt, Mami, ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt ein Jahr nach Kanada. Und ist mir eigentlich egal, was du sagst, ich mache das jetzt einfach. Und so habe ich das mit meinen Auslandsaufenthalten, bevor ich 18 wurde, wirklich immer gemacht. Ich bin um die Ecke gekommen, habe gesagt, mach das jetzt. Und dann habe ich das einfach gemacht. Und ja, ich glaube, ich habe das, ja, diese ganzen Erlebnisse in die Wege geleitet, weil ich so auf der Suche einfach war.
Ich musste einmal nachhaken und einhaken. So habe ich es auch gemacht. Ich bin nach Hause gekommen und habe gesagt, Mama, ich habe mir überlegt, ich gehe jetzt in die USA für ein Jahr. Da war ich 15 und ich habe eine Klasse übersprungen, deswegen war ich ein Jahr jünger als alle anderen, aber nichtsdestotrotz wäre ich halt für ein Jahr in den hätte ich ein Jahr auf Auslandsaufenthalt gemacht. Bei mir lief das, ich weiß nicht, wie es bei dir dann ablief, was deine Mutter gesagt hat, aber meine Mutter hat gesagt, nö, machst du nicht. Ich habe gesagt, doch, wirklich, das ist gut für mich und das ist gut für meine Entwicklung. Ich möchte das wirklich machen. Meinte sie, nö, machst du nicht. Und damit war das Thema zu Ende. Wie lief das bei dir ab? Also musstest du dich durchsetzen oder hast du dann die Unterstützung auch letztlich von deiner Mutter und vielleicht auch von deinem Vater bekommen?
Nee, ich habe tatsächlich schon die Unterstützung immer bekommen in all diesen Schritten. Ich habe aber auch eine gewisse Vehemenz. Das ist sicherlich eine Kombination aus meiner Vehemenz, klaren Überzeugung, Vorarbeit auch. Also ich habe da schon genau gewusst, wohin ich gehen will und wie ich das machen will und so.
Stark.
Und dann aber auch in der Kombination mit, meine Eltern haben mir unglaublich viel ermöglicht. In dem Moment, wo es darum ging, wenn ich gesagt habe, ich will mich entwickeln, ich möchte das machen für meine Ausbildung, dann haben sie das irgendwie ermöglicht. So, da bin ich ihnen auch unglaublich dankbar.
Cool. Schön. Wenn, ich weiß, es ist ein bisschen doof, irgendwie das eine mit dem anderen zu vergleichen, aber gibt es eine Station im Ausland, die für dich ganz besonders prägend gewesen ist? Und sag jetzt bitte nicht Kapstadt in Bezug auf Cal and Miva, dann nimmst du etwas vorweg. Kapstadt, ja, nee. Klammern wir jetzt einfach kurz noch aus.
Also ich glaube, eine Phase, die ganz besonders oder eine Station, die ganz besonders prägend war, war vom Lebensgefühl her. Also das nehme ich auch immer wieder als Referenz, wenn es mir mal manchmal nicht so gut geht in manchen Phasen, dann denke ich zurück an das Gefühl, wie ich damals aufgewacht bin. Ich komme gleich dazu, wo.
Schöner und, Spannungsbogen.
Genau. Und dann versuche ich mich daran zu erinnern und das als quasi Score zu verwenden. Wie komme ich da eigentlich wieder hin? Und das war damals in Argentinien tatsächlich. Mhm. Ich war in Argentinien so bei mir. Ich weiß noch, dieses Gefühl, morgens aufzuwachen, sich zu denken, wie kann man so glücklich sein jeden Morgen? Und diese Freiheit, die ich damals empfunden habe. Aber trotzdem, ich habe ja nichts gemacht. Ich habe trotzdem weiter studiert. Ich habe trotzdem irgendwie über meine Karriere nachgedacht. Karriere ist immer so ein komisches Wort, finde ich. Aber über meine Zukunft nachgedacht. Aber ich war auch so im Hier und Jetzt. Und das ist das Erstrebenswerte, was ich so heute für mich. Und deswegen nehme ich das als Score. Ich habe nie wieder so im Jetzt gelebt wie in Argentinien. So, und ich kann mich so sehr an dieses Gänsehautgefühl erinnern, welche Musik ich damals gehört habe. Deswegen ist auch für mich immer noch so heute so spanische Musik. Das ist so ganz tief verankert bei mir als. Das ist die Musik, die ich in meinen glücklichsten im Jetzt-Leben-Momenten irgendwie gehört habe. Das ist dieses eine Erlebnis, das, was so zum Maßstab geworden ist. Und Punkt zwei ist, glaube ich, was genau entgegengesetztes, also ein Negativerlebnis, und das war damals Shanghai. Nicht, weil ich Shanghai negativ fand, ich bin nach Shanghai gegangen, um bei Dr. Oetker zu arbeiten, in einer Phase, als bei uns, da kommen wir dann ja auch nochmal kurz dazu, aber bei uns im Familienunternehmen alles ganz, ganz, ganz schwierig wurde. Und ich musste Shanghai irgendwann abbrechen, weil mein Vater mich angerufen hat und gesagt hat, so jetzt, the ship goes down, du musst jetzt nach Hause kommen. Und ich weiß noch, wie ich in meinem Bett in Shanghai gelegen habe, gemerkt habe, dass meine Zukunft, jeder Stein, den ich irgendwann mal aufeinander gesetzt hatte, plötzlich ineinander zusammenbrach. Und ich glaube, es waren 2 oder 3 Nächte, die ich einfach zu Hause saß, geweint habe und gesagt habe, so jetzt ist irgendwie mein Leben zu Ende, obwohl es am Ende nur ein Unternehmen war. Aber ja, da kommen wir bestimmt nochmal dazu. Das ist, glaube ich, so das Entgegengesetzte.
Ja, dann lass uns doch jetzt dazu kommen. Du hast im Alter von 24 gesagt, ich sehe hier ein Familienunternehmen, ich sehe vor allem meinen Vater, den ich zu wenig sehe und vielleicht dadurch eben auch öfter sehen könnte, was du gerade schon angedeutet hast. Ich folge seinem Ruf und trete ins Familienunternehmen ein. War denn klar, was deine Aufgabe, deine Rolle sein sollte und wie du in diesem Unternehmen, wo du ja keine Müllerin bist, sondern eben eine kaufmännisch ausgebildete Person, was du hättest bewirken können und sollen?
Nee, das war überhaupt nicht klar. Und das war auch der Grund, warum ich mich nach dem Bachelor direkt, also ich habe meinen Bachelor an so einer typischen Business School gemacht in Österreich-Winkel damals. Mhm. Und da war ich als Familienunternehmerin, Tochter, auch relativ einzigartig. So viele gab es davon nicht. So die Apps war eher bekannt dafür, UnternehmensberaterInnen und InvestmentbankerInnen hervorzubringen. Und deswegen habe ich mich damals am Ende der Ausbildung dazu entschieden, dass ich eben jetzt erstmal ins Unternehmen gehe, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn ich denn nochmal woanders lerne, nochmal ein anderes Studium mache wie ein Master und nochmal für ein anderes Unternehmen arbeite, was ich auf jeden Fall wollte für ein paar Jahre, da muss ich ja wissen, worauf ich mich konzentrieren sollte. Und bestenfalls tue in den nächsten Jahren. Und deswegen habe ich eigentlich mich dazu entschieden, das haben ja früher damals recht viele gemacht, dass man wie so eine Art Trainee gemacht hat für ein Jahr in Unternehmen. Und das hatte ich für mich so zusammengebaut. Ich bin dann eben ins Unternehmen reingegangen. Wir hatten zu diesem Zeitpunkt nicht mehr nur die Müllerei, sondern wir hatten eben diese große Müllerei, diesen Müllereibereich. Wir hatten aber auch eine Bäckereikette. Wir hatten eine große Pastaproduktion und noch so verschiedene andere Geschichten. Und um einfach quasi ein Gefühl zu bekommen, habe ich mir gedacht, ich gehe mal in jedes dieser Unternehmen ein paar Monate rein, um einfach, wie gesagt, davon abzuleiten, in welche Richtung konzentriere ich mich dann danach weiterhin in meiner Ausbildung, um dann vielleicht irgendwann mit Mitte 30 wieder zurückzukommen ins Unternehmen, Anfang Mitte 30. So. Und genau, dazu kam es aber eben dann nicht, dass ich nach einem Jahr wieder gehen konnte, sondern schlussendlich bin ich dann insgesamt 4 Jahre geblieben.
Du hast gerade von diesem Erlebnis in Shanghai erzählt. Ich weiß, es ist ein bisschen schwierig, das wahrscheinlich so monothematisch oder monokausal zu beantworten, aber was ist bei euch schiefgegangen? Also wie wird aus einem Familienunternehmen, wie du es gerade beschrieben hast, das hier so breit aufgestellt ist, letztlich ein Unternehmen, das dann scheitert?
Ja, das ist schwierig wahrscheinlich, wie gesagt, das monokausal zu beschreiben. Da sind so viele Dinge, die da einen Einfluss hatten. Ich kann vielleicht besser auf das eingehen, was am Ende ich vorgefunden habe. Und vorgefunden habe ich, als ich ins Unternehmen gegangen bin, eine Situation, die überschuldet war, die die einfach überschuldet war und die so in sich nicht mehr bestehen konnte und wo dann in der Folge auch noch einige Fehlentscheidungen getroffen wurden, wie man hätte aus dieser Krise herauskommen können. Und viele Dinge davon auch einfach schon in den Jahren, weit in den Jahren, bevor ich da irgendwie einen einzigen Blick oder den ersten Blick reingeworfen habe, auch falsch entschieden wurden. Man muss sich das ja auch immer so vorstellen. Ich meine, auch der ganze Blick auf unsere, auf unseren Mittelstand in Deutschland und die Familienunternehmer in dieser letzten Generation. Das war ja oft so, dass das einfach Menschen waren mit einer unfassbaren visionären Stärke, mit unglaublichem Optimismus und das gepaart irgendwie mit einer wirtschaftlichen Situation, die unglaublich viele Möglichkeiten geboten hat und unglaublich viele Chancen geboten hat. Aber von der Ausbildung her waren viele dieser FamilienunternehmerInnen ja keine ehemaligen Berater oder keine irgendwie typischerweise BWLerInnen, sondern ganz oft einfach Praktiker, wie ja zum Beispiel mein Vater als Müller. So. Und ich denke, umso größer natürlich dann auch solche Unternehmen werden, umso komplexer wird es auch, sich die richtigen BeraterInnen zur Seite zu holen, den Überblick zu behalten und so weiter. Und genau das ist bei uns damals einfach passiert. Und somit war die Basis und eben das, worauf das ganze Konstrukt stand, extrem wackelig. Und dann haben die falschen Dinge dazu geführt, dass einmal unten die Füße weggerutscht sind sozusagen. Und das hat dann einfach im Endeffekt zu diesem gesamten Zusammenbruch geführt, bis hin wirklich zur kompletten Zerschlagung des gesamten Systems. Und da, das ist auch extrem prägend für meine nächsten Schritte gewesen. Man muss sich das so vorstellen, ich habe meine Kindheit, Jugend, Studium genossen in einem monetären Übermaß, so in der Retrospektive. Also ich musste mir nie irgendwelche Sorgen machen. Es war immer möglich, dass ich ins Ausland gehe. Es war möglich, dass ich mein Studium finanziert bekomme, was so ein unglaubliches Glück ist, was ich damals aber überhaupt nicht als solches Glück wahrgenommen habe, weil es einfach da war. Und ich musste mir einfach über Geld als Kind und Jugendliche und Studentin nie Gedanken machen. So, und dann kam diese Situation mit diesem Zusammenbruch dieses Unternehmens und wie es auch viele FamilienunternehmerInnen gemacht haben in der Historie und sicherlich auch noch machen, ist, Unternehmen ist ja für viele gleich Familie und gleich Wohlstand und gleich Glück. Das heißt, der letzte Euro wird am Ende immer noch reingegeben, weil man sich ja denkt, das ist ja eine Investition irgendwie in die Zukunft und in die Absicherung und so weiter. Und genauso hat das meine Familie und mein Vater eben auch gemacht, sodass wirklich auch nach diesem Zusammenbruch nichts mehr da war. Gar nichts. Also es ist nicht so, ja.
Wart ihr als Familie in irgendeiner Weise darauf vorbereitet oder hat dein Vater versucht, das mit sich selbst auszumachen und versucht, diesen Kummer, den er wahrscheinlich eben auch nicht irgendwie 2 vor 12 erst empfunden hat und die Sorge von euch fernzuhalten?
Nee, wir waren schon im Loop. Ich war natürlich auch vor Ort und ich war so ein bisschen das Sprachrohr zwischen Familie und meinem Vater natürlich auch. Aber ich denke, durch diesen Wahnsinnsoptimismus den ich auch von ihm geerbt habe. Und dieses Visionäre ist es extrem schwer, dann in kritischen Phasen, das merke ich auch bei mir in meinem täglichen, in kritischen Phasen sich wirklich einzugestehen, so, die Hütte brennt, lichterloh. Und daher haben wir es vielleicht mitbekommen, aber dadurch, dass es in einer anderen optimistischen Sprachweise ausgedrückt wurde, hat das auch niemand verstanden, glaube ich.
Wie, ja, was kam denn auf dich zu, als ihr das hier dann letztendlich zerschlagen habt und du ja aber an Bord geblieben bist? Also es ist ja nicht so, dass du dann gesagt hast, Papa, es war nett mit dir und ich gehe jetzt wieder meinen eigenen Weg, sondern du bist dann ja eben an Bord geblieben, um ihn zu unterstützen und letztendlich das dann auch als Familie zu lösen.
Mm. Ja, also was auf mich zukam, waren einfach so ein paar Jahre der so, wie soll ich das beschreiben, wenn ich jetzt auch in der Retrospektive daraus blicke, das ist so wie in so einem Schockzustand war das, glaube ich, damals. Und ich habe so funktioniert jeden Tag. Wir haben natürlich unglaublich viel gearbeitet. Wir saßen jeden Abend bis spät nachts in der Holding und haben überlegt. Dann habe ich versucht, noch über verschiedene Kontakte, die ich selber noch hatte, Menschen dazu zu holen, die uns noch hätten unterstützen können in dem Wissen und so weiter. Und aber ich glaube, es war so wie so eine Art Schockstarre und so eine Schockphase, die auch vor allem bei mir privat, in meinem Persönlichen, auch dazu geführt haben, dass ich einfach sehr wenig für mich selbst getan habe. So, also ich habe natürlich zu dem Zeitpunkt nicht besonders viel mit Freunden unternommen und so weiter, sondern ich habe einfach unglaublich viel gearbeitet. So, und von Monat zu Monat und von Jahr zu Jahr ist mir einfach bewusster geworden, und das dauerte wirklich eine Zeit, bis das wirklich einsickerte. So, das Ding hier ist nicht zu retten. Und für mich hieß halt dieses Ding gleich Familienunternehmen gleich meiner Zukunft, die ich einfach über viele Jahre dann ja zu diesem Zeitpunkt schon in Angriff genommen oder in Blick genommen hatte. Und somit habe ich versucht, gleichzeitig irgendwie für mich Erkenntnisse zu sammeln und irgendwie psychologisch aus diesem Strudel rauszukommen und zu überlegen, okay, welche Schritte kann ich jetzt für mich gehen, damit ich mich davon abgrenze und irgendwie wieder in die Zukunft blicken kann. So, und das hat dann schlussendlich dazu geführt, dass ich dann damals mich dazu entschieden habe, auch wenn dieses Studium, was ich dann danach gemacht habe, nicht mehr zum Wohle des Familienunternehmens war, aber trotzdem eben Studium zu machen, weil ich irgendwie die Hoffnung hatte, einfach nochmal raus aus dem Arbeitsleben, einfach nochmal raus aus dieser Tretmühle, einfach nochmal raus aus dieser Negativität, zurück in die Positivität. Ich weiß auch noch, damals habe ich auch an Argentinien gedacht, habe mir gedacht so, vielleicht kann ich ja das Gefühl Argentinien nochmal hervorrufen. Und da ist vielleicht das Studium der beste Raum. So. Und ich habe mich damals nicht dazu entschieden, einen typischen Master zu machen. Ich wollte eigentlich ursprünglich nochmal so einen Finance-Master oder so machen. Das habe ich dann nicht gemacht, sondern ich habe mich dann wirklich für einen ganz klassischen MBA entschieden, weil ich mir gedacht habe, nach 4 Jahren so faktischem Lernens ist es vielleicht auch gut, ein bisschen mehr Soft Skills sich anzueignen und sich ein bisschen wieder aufs Bigger Picture zu konzentrieren, was sich auch bewahrheitet hat.
Cool. Ja, ich persönlich stelle mir das gar nicht so einfach vor, wenn man gerade die ersten Jahre eben auch tatsächlich im eigenen Unternehmen gewirkt hat, nochmal irgendwie an die Unibank zu gehen und sich hinzusetzen und zu lernen.
Ja, aber das war genau das, was ich unbedingt wollte. Ich wollte nicht lernen, aber gelernt habe ich ja nie so wirklich. Ich wollte nicht lernen. Ich wollte einfach nur diese Freiheit, dieses Freiheitsgefühl im Bauch, was ich immer in meinen Studien und Lehrjahren und Schuljahren irgendwie empfunden habe, das wollte ich irgendwie wieder zurück rekreieren. Und
Ja, was für ein Glück, muss man ja sagen, weil es ist hier nicht nur der MBA gewesen, den du damit absolviert hast, sondern letztlich ja auch der Auslandsaufenthalt, über den wir ja schon so ein bisschen gesprochen haben, das Auslandssemester in Kapstadt. Und Kapstadt, beziehungsweise die Zeit dort, hat ja letztlich dazu geführt, dass du dein Leben heute lebst, wie du es lebst. Und vielleicht beschreibst du uns, was du in Kapstadt so Prägendes erlebt hast. Okay, Spannungsbogen könnte jetzt nicht mehr höher sein.
Also, da muss ich vielleicht nochmal da einsteigen. Ich wusste zu diesem Zeitpunkt ja wirklich nicht mehr, was ich beruflich machen will und mit meiner Zukunft machen will. Und das hört sich jetzt vielleicht so klein an, weil meine Güte, irgendwie mit Mitte 20, wie viele Leute wissen schon, was sie mit ihrem Leben machen wollen. Aber bei mir war zu diesem Zeitpunkt mein Selbstwert, das, was ich bin, was mich ausgemacht hat als Person, wer ich auch war als Person in meiner, also quasi in meinen Freundeskreisen, wie ich mich immer gesehen habe, das war so verwoben schon in dieses Familienunternehmen, was irgendwie irre ist. So, wenn ich jetzt heute 25-Jährige sehe, denke ich mir auch so, na meine Güte, dann ist halt nochmal was anderes in deinem Leben. Aber das hat sich damals nicht so für mich angefühlt. Das hat sich so angefühlt, als wäre meine gesamte Identität einmal so zerschlagen worden. Und ich würde jetzt da sitzen mit diesem Glaspuzzleteilchen, die alle gleich aussehen. Und die muss ich jetzt irgendwie wieder zusammensetzen. So, aber es fehlen halt 20 von 40. So. Und mit diesem Gefühl bin ich in diesen MBA reingestartet. Und dann habe ich mich wirklich relativ faktisch immer wieder hingesetzt. Ich bin zu jeder Company Presentation damals gegangen, die es irgendwie gab, was angeboten wurde. Zu jeder Konferenz, zu jedem Event, zu jeder Party. Ich war immer die Letzte, das mache ich bis heute noch. Ich bin immer die Letzte auf der Party, aber weil ich mir immer denke, so bis zum Ende kann noch irgendwas passieren, was mein Leben verändert. Ich habe ganz schwierige Fear of Missing Out, aber das habe ich halt wirklich auch im Studium so durchgezogen. weil ich mir immer gedacht habe, so, woraus lerne ich jetzt hier was? Das wird nicht sein, dass ich in dieser Bank da drin sitze und mitschreibe, sondern das wird irgendwo passieren am Rande. Irgendwo werde ich finden, hoffentlich, was jetzt mein nächster Schritt ist. So, und dann so über den Prozess hinweg habe ich dann so angefangen, mich mehr und mehr tatsächlich auch mit Beratung auseinanderzusetzen. Ich glaube, das war so ein bisschen der Hintergrund, weil ich natürlich auch da von der EBS her sehr geprägt war, dass, ja, eine Beratungsbasis ist erstmal eine gute Basis. So. So auf dem Trip war ich dann auch irgendwann, dass ich mir gedacht habe, na gut, wenn mir jetzt nichts einfällt bis zum Ende des Studiums, was ich mache mit meinem Leben, Beratung ist immer gut. Und in welche Richtung Beratung? Ah, ich habe ja einen Sanierungs-Restrukturierungsfall schon erlebt, wie es ist, als Familienunternehmen zerschlagen zu werden. Was war da das größte Problem? Zu dem Zeitpunkt meiner Meinung nach war das nicht vorhandene Verständnis zwischen meinem Vater als Unternehmer und den Banken und auch UnternehmensberaterInnen, die da vor uns saßen, weil die einfach eine völlig andere Sprache gesprochen haben, also literally eine andere Sprache gesprochen haben. Und ich habe mir dann irgendwie so diesen idealistischen, ideologischen Ansatz irgendwie vorgenommen, so, ach, ich spreche doch diese Sprache, ich spreche ja beide Sprachen, warum wäre ich nicht eigentlich die perfekte Person für so eine Beratung, die eben einen Restrukturierungsbereich aufbaut oder im Restrukturierungsbereich groß ist, als Restrukturierungsberaterin, um einfach da anderen Unternehmen zum einen zu helfen, aber auch irgendwie wieder so einen Blick ins Unternehmertum zu bekommen. Weil das wollte ich tatsächlich nicht missen. So, auf der einen Seite hatte ich die feste Überzeugung, nie wieder Unternehmensgründung, nie wieder Unternehmerin sein. Das war für mich sehr, sehr, sehr klar. Ich habe gestartet mit dem Wissen, auch wenn ich jetzt noch teilweise meine Tagebücher von damals schaue, da steht faktisch drin, ich will keine Unternehmerin sein in meinem ganzen Leben, weil es zerstört Familien. Es bedeutet den ganzen Tag und jedes Wochenende nur arbeiten, obwohl ich das ja ursprünglich mal ganz toll fand als Kind. Aber das hat dann so einen negativen Touch bekommen.
Klar.
Und es hat halt für mich nur noch Negatives gehabt. So. Und deswegen wollte ich eine Sache nicht, Unternehmerin wieder werden. Aber irgendwie habe ich mich dann doch trotzdem hingezogen gefühlt zum Unternehmertum und habe mir gedacht, na ja, vielleicht über so eine Position einer Unternehmensberaterin habe ich immer noch den Einblick. Ich habe immer noch mit UnternehmerInnen zu tun, die ich einfach immer schon total faszinierend fand. Aber ich muss nicht selber Unternehmerin sein. So. Und um jetzt auf deine Frage zurückzukommen, da habe ich jetzt ein bisschen ausgeholt. Was ist dann passiert im Auslandssemester in Kapstadt? Ich hatte nämlich das große Glück. Ich habe mich auf einen der Plätze, die es für Kapstadt gab, damals fürs Auslandssemester entschieden. Es war wieder so ein bisschen das Prinzip, ach nee, jetzt irgendein Praktikum bei irgendeiner Beratung in Deutschland zu machen, das macht überhaupt keinen Sinn. Lieber Horizont erweitern, ich gehe nach Kapstadt. War ich noch nie, warum nicht? So, und dort bin ich angekommen und dann ging wieder dieses Gefühl los, dieses Argentinien-Gefühl. Plötzlich habe ich wieder im Moment gelebt. Ich bin morgens aufgewacht, dachte mir so, boah, es ist so schön hier. Es riecht hier so gut und das Essen schmeckt so gut. Und über sehr viele verschiedene Wege und Umwege bin ich auf jemanden gekommen dort. Zum einen habe ich erstmal meinen Mitgründer kennengelernt, mit dem habe ich nämlich dort zusammengelebt, also Konstantin, mit dem ich heute noch das Unternehmen auch leite. Und der war mein Mitbewohner in Kapstadt. Und zum anderen haben wir gemeinsam jemanden kennengelernt, der dort Menschen das Thema Fasten für Gesunde nahegebracht hat. Und wie es der Zufall will, habe ich das erste Mal in meinem Leben gefastet in Kapstadt.
Und was war das für ein Erlebnis? Also wenn ich auf sowas gestoßen wäre, ich weiß gar nicht, ob ich es ausprobiert hätte, aber du bist da reingeputzelt und das hat hier wirklich etwas in dir ausgelöst. Deswegen, was für eine Erfahrung war das für dich?
Also wir saßen, ich hätte mir das jetzt jemand langfristig angekündigt, so oh, probier doch mal Fasten aus, hätte ich das auch niemals gemacht, weil das wäre ja ein Einschnitt in mein Freiheitsleben gewesen zu diesem Zeitpunkt. Aber es war wirklich so, dass Konstantin und ich abends bei einem Steak saßen, beim Abendessen, das darf man noch gar nicht eigentlich erzählen, aber wir saßen beim Steak und Konstantin hat irgendwie von demjenigen, den wir dort kennengelernt haben, irgendwie berichtet, der hat gesagt, so, weißt du was, der hat irgendwie gesagt, wir sollen uns doch morgen früh mal ein Paket abholen, wir sollen es einfach mal probieren, lass das doch machen, Annemarie, und ich bin halt einfach ein Fan von Dingen ausprobieren. Und dann habe ich gesagt, ja, whatever, machen wir halt mal so. Und wir haben 5 Tage damals gefastet. Und ich weiß noch, am 3. Tag bin ich morgens aufgewacht um 6 Uhr, blickte so aufs Meer raus und habe mir gedacht, so eine Energie habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So eine Klarheit in meinem Kopf.
Lass uns mal vielleicht einen Schritt zurückgehen. Fasten heißt nicht nichts essen. Also Fasten heißt nicht gar keine Nahrungsmittel zu sich nehmen, sondern Fasten ist an der Stelle etwas ganz anderes.
Stimmt, genau. Total ist wichtig, die Einordnung einmal hier zu machen. Also ich spreche, wenn ich von Fasten spreche, immer eben vom gesundheitlichen Fasten. Also Fasten nicht gleich Diät, sondern Fasten zum Wohle von körperlichen Prozessen, die man anstoßen möchte. Also Zellerneuerungsprozessen. Und Fasten heißt für uns im Kontext von KLMI und auch im Kontext von Buchinger beispielsweise, dass man trotzdem noch eine Grundbasis an Kalorien zu sich nimmt, in flüssiger Form, um zum einen ein Kaloriendefizit hervorzurufen. Also der Körper kriegt von außen weniger Kalorien, als er benötigt. Und der Körper somit gezwungen ist, an Reserven im Körper zu gehen. Sowohl an Zuckerreserven, irgendwann aber auch an Fettreserven. Vor allem aber geht er eben an Zellen ran, die damit recycelt werden mit dem Prozess. Das kann man sich so ein bisschen vorstellen, wie wenn ich ein Peeling für mein Gesicht mache, löse ich die obere Hautschicht ab, damit sich dann neue Hautzellen bilden. Und das ist ein bisschen das Prinzip, was beim Fasten bei dieser Kalorienreduktion hervorgerufen wird. Und der zweite Part aber hinter, warum nur Flüssignahrung, ist, dass ich eben dem Darm eine Auszeit biete. Das ist, wo man ja auch gerne von dieser Darm-Hirn-Achse spricht, dass einfach, und das ist das, was bei mir so in diesem Fokus auch steht beim Fasten und was damals bei mir auch passiert ist, dass diese Klarheit entstanden ist in meinem Kopf. So, also das so zur Einordnung des Fastens eben.
Aber das ist super, dass du es gerade gesagt hast mit der Klarheit im Kopf, weil nach der Einordnung würde ich gern tatsächlich über den Effekt sprechen. Du hast gerade schon diesen Blick aufs Meer beschrieben oder angesetzt, ihn zu beschreiben. Und die Klarheit im Kopf, vielleicht kannst du einmal ganz kurz nach meinen Worten fassen, was bei dir das Fasten ausgelöst hat, also was für ein Aha-Effekt sich eingestellt hat.
Also der Aha-Effekt war bei mir eben, also manche beschreiben es als das Fasten hoch, andere beschreiben es als eben so eine Art Klarheit. Aber in dem Moment, wo der Körper wechselt von dem, er hat noch Reserven zur Verfügung, hin zu, ich stelle jetzt in den Fastenmodus um und gehe jetzt an die Reserven. Das ist sozusagen dieser Umbruch quasi, was auch am allerschwersten fällt. Danach kommt wie so ein Licht. Nicht bei allen. Manche merken dieses Licht gar nicht, aber ein großer Teil tatsächlich haben vor allem erleben diesen mentalen Effekt quasi, dieser Klarheit. So, und der ist bei mir ganz, ganz, ganz stark bis heute noch, dass wenn ich faste eben am 3., 4. Tag, wenn ich so aus dem Loch rauskomme, dass da ganz viel Kreativität passiert, ganz viel Klarheit, ganz viel Fokus und so.
Das ist ganz viel Klarheit, die am Ende dazu geführt hat, dass du mit wahnsinnig vielen Glaubensgrundsätzen gebrochen hast, die du gerade schon beschrieben hast und gesagt hast, okay, das mit der Beratung, das mache ich doch nicht.
Ja, tatsächlich. Ich weiß auch noch genau, ich saß in meinem Schlafanzug draußen auf der Terrasse und Konsti wachte auf und ich sagte zu Konsti, das müssen wir beruflich machen. Wir müssen das mit nach Deutschland bringen. Warum fasten eigentlich nicht mehr Menschen in Deutschland? Und das Wort Fasten war ja so, also wenn man jetzt mal 8, 9 Jahre zurückblickt, 9,5 Jahre ist jetzt genau genommen. Fasten kam in Deutschland aus einem religiösen Hintergrund. Das heißt, das hatte ja schon negative Konnotationen, so auch Verzicht und auch dramatisch und du musst dich dabei schlecht fühlen. Und dann plötzlich stand so jemand vor uns, der so mit so bunten Säften gesagt hat, so, yay, mach doch mal ein Juice Cleansing, alle 2 Stunden so einen leckeren Saft. Und ich konnte es nicht fassen, dass mir noch nie jemand in unserem Alter erzählt hat, dass er regelmäßig fastet. wenn das doch so eine unglaublich coole Sache ist. Naja, genau. Und deswegen habe ich da an diesem Morgen dann zu Konzi gesagt, Konzi, das müssen wir anderen zugänglich machen. Und das nicht nur in Bezug auf Fasten, sondern wie toll schmecken eigentlich auch diese Säfte. Warum macht eigentlich auch keiner frisch gepresste Säfte in Deutschland? Weil auch noch die Zeit der pasteurisierten Apfelsäfte. So, und deswegen haben wir dann da eingeschlagen. Wir sind irgendwie an dem Tag, glaube ich, noch zum Yoga gegangen. Dort haben wir dann wirklich eingeschlagen, Hot Yoga. Und sind dann danach nach Deutschland tatsächlich zurückgekommen. Und haben dann noch ein digitales Meeting gemacht, wo wir wirklich dann entschieden haben, wir machen das. Und dass wir noch jemanden Dritten brauchen, der das ganze Thema Online-Marketing macht, kann ich gleich nochmal beschreiben. Das haben wir dann auch noch in einem weiteren digitalen Meeting entschieden, innerhalb von 10 Minuten, dass wir den dazu nehmen. Und dann haben wir das Unternehmen gegründet, 3 Monate nach Rückkehr aus Kapstadt.
Hattest du da dein Studium schon abgeschlossen?
Nee, ich steckte noch MBA? Zum Glück noch in der Masterarbeitsphase. Das war tatsächlich wirklich glücklich, weil ich würde mich nicht unbedingt bezeichnen als jemand, der keinen Wert legt auf Anerkennung und Unterstützung von außen. Also ich bin damals zurückgekommen aus Kapstadt und habe so ein bisschen Testballons gestartet und manchen Menschen davon erzählt, was ich jetzt vorhabe. Und du dir sicherlich vorstellen kannst, die Beschreibung zu diesem Zeitpunkt zurückzukommen, zu sagen, so, ich habe jetzt so ein Business School Studium hinter mir, so ein MBA und wollte eigentlich in die Beratung. Und jetzt erzähle ich meiner Familie und Freunden, ich gründe jetzt ein Saftladen quasi, also ein Saftgeschäft, was jetzt Saft produziert. Und das macht jetzt sowas wie Juice Cleansing, wo noch niemand irgendwas drunter sich vorstellen konnte zu diesem Zeitpunkt. Da hat mir keiner auf die Schulter geschlagen und hat gesagt, so, Mensch, toll, Annemarie, toll, dass du jetzt in Zeiten von Innocent True Fruits quasi nochmal so ein Saftgeschäft auf die Beine stellst, wo du auch noch ein Supermarktregal mit willst. Weil ich wusste zu diesem Zeitpunkt grob, was die Vision dahinter ist. Ich habe es gefühlt, aber ich konnte das nicht in Worte fassen. So. Und deswegen hat es zu diesem Zeitpunkt damals auch dazu geführt, dass ich mich ab einem bestimmten Zeitpunkt auch gar nicht mehr getraut habe, ehrlich gesagt, darüber zu sprechen. Und somit war es so glücklich, diese Masterarbeit noch zu haben, weil die habe ich dann am Ende in 5 Tagen geschrieben, kurz vor Abgabe. Aber eigentlich habe ich diese Monate genutzt, um mein Unternehmen eben zu gründen, um mich ehrlich gesagt ein bisschen dahinter zu verstecken, dass bloß keiner mitbekommt, dass ich da jetzt irgendwie das ernst meine. Also ich kann mich auch gut erinnern an eine Situation, da habe ich das erste Mal die Idee gepitcht auf so einem Uni-Startup-Event. Da durfte ich witzigerweise gerade letztes Jahr eine Keynote halten, was ein ganz emotionaler Moment für mich war. Ich war schrecklich aufgeregt, weil das so der Ursprung war irgendwie in meiner Gründungshistorie. Und ich habe damals gepitcht, dann ganz viele Sachen schiefgegangen. Ich habe ein paar Säfte zu Hause irgendwie gepresst, die mitgenommen. Die sind mir dann auf dem Weg zur Bühne, weil ich so gezittert habe, alle über mein Tablett gelaufen. Keine Jury hat irgendeinen Saft probiert. Es war ein Drama. Und ich stand danach draußen und es sind, glaube ich, so 4 oder 5 Leute zu mir gekommen, die alle gesagt haben, ja, Annemarie, ist ja ganz nett und toll, dass du so eine Motivation hast, jetzt nachdem du aus Kapstadt zurückkommst, aber das willst du jetzt nicht wirklich gründen. So. Und das hat mich total verunsichert. In dem, was ich gerade eingangs schon gesagt hatte, dass ich schon jemand bin, der sich verunsichern auch lässt, wenn viele Menschen von außen sagen, dass ich irgendwie ob bei irgendwas total falsch liege. Ich arbeite dran, aber damals war das noch viel intensiver. Naja, auf jeden Fall, und deswegen habe ich mich hinter der Masterarbeit versteckt, habe gegründet und ab dem Moment, wo ich meine Masterarbeit abgegeben habe, hatten wir schon den ersten Umsatz und ich habe zumindest ein Basisgehalt verdient, sodass ich für mich selbst einfach die Sicherheit inne hatte, mir zu sagen, okay, können jetzt alle sagen, was sie wollen, aber ich stehe zumindest auf eigenen Beinen.
Naja, und du hast es ja schon erwähnt, das Unternehmen ist jetzt fast 10 Jahre alt oder demnächst 10 Jahre alt und wo steht ihr heute, was deine ursprüngliche Vision angeht? Wie hat sich diese Vision im Laufe der Zeit verändert? Vielleicht ist sie gewachsen, vielleicht ist sie komprimierter geworden. Wo steht ihr?
Ja, diese Vision ist wahnsinnig gewachsen, weil schlussendlich weiß ich heute, dass ich damals mehr gefühlt habe. Aber damals war ich schon auch nach wie vor auch mit mir selbst da unsicher, ob das jetzt der richtige Weg ist und ob das überhaupt zu irgendwas führt. Ich bin auch nicht so der riesige Fan nach wie vor von den ersten 3, 4 Jahren in der Retrospektive. Die haben mir nicht so viel Spaß gemacht bei weitem wie das, was jetzt in den letzten 5, 6 Jahren war, wo man irgendwie schon eine Basis hat, wo man weiterentwickeln kann, wo man wirklich irgendwie so nicht jeden Tag nur an nächste Woche denkt, sondern wo ich auch mal Pläne machen kann für das nächste Jahr. So. Deswegen, also es hat sich schon verändert und vor allem hat sich es aber verändert, weil, glaube ich, weder Konstantin noch ich noch irgendein anderer unserer Mitarbeitenden am Anfang der Gründung wirklich wussten, wer KLMI eigentlich ist und wo sich KLMI hinentwickelt. Weil ich glaube, GründerInnen tendieren entweder dazu, das Unternehmen so sich selbst werden zu lassen oder andersrum, also dass sich das so total ineinander verwebt und man dann irgendwie so selber Visionen hat und selber Werte hat und das versucht man so überzustülpen direkt auf das eigene Unternehmen. Oder sie sind total entkoppelt, indem ich gründe, damit ich es in 3 Jahren verkaufe und ich lasse überhaupt keine Verbindung dazu zu. Hm. So, ich glaube, diese zwei Setups gibt so. Und bei uns ist es irgendwie so gekommen, ich glaube, da gebe ich so meinem FamilienunternehmerInnen Herz und auch diesem Wertekonstrukt, was ich da für mich auch mitgenommen habe draus, diese Langfristigkeit, dieses so kurzer Gewinn hat nicht unbedingt immer die längsten Beine und entlang von Werten sich treu zu bleiben und diese Schritte zu gehen, haben meiner Meinung nach immer die längeren Beine. Diese Basis gehabt zu haben zu diesem Zeitpunkt hat einfach zwangsläufig dazu geführt, dass ich KLMI auch den Raum geben musste, sich zu entwickeln, weil ich sehe nicht KLMI als gleich ich als Person, aber ich sehe KLMI auch nicht total entkoppelt von uns. So KLMI ist irgendwie ein Konstrukt aus ganz vielen Menschen, die da ihre Zeit, ihre Ideen und ihre Kreativität reingesteckt haben, glaube ich. Und hätten wir zum Beispiel nach 3-4 Jahren dieses Unternehmen verkauft, wäre es was völlig anderes geworden als das, was es heute ist. Heute sind wir ein Experte, Expertin für alles, was irgendwie mit dem Thema Fasten, gesunde Routinen, gesunde Ernährung und so weiter zu tun hat. Damals hätten wir Entscheidungen getroffen zum Wohle des schnellen Wachstums, wären wir, glaube ich, zu einem Unternehmen geworden, was einfach flächendeckend sich in den Einzelhandel mit den Säften gestellt hätte und hätten viel weniger in Nachhaltigkeit investiert. Wir hätten definitiv keine eigene Produktionsstätte. Das ist ja völlig irre. Also ich weiß gar nicht, ob ich es eingangs gesagt habe, aber wir haben wirklich eine eigene Produktionsstätte aufgebaut. Wir haben uns selbst beigebracht, Saft zu pressen. Hm. So, und das sind alles Entscheidungen, die trifft man nicht, wenn man das in 3-4 Jahren wieder verkaufen möchte.
Deswegen sprichst du ja auch gerne vom Familienunternehmen erster Generation, was ja letztlich auch schon andeutet, wohin die Reise gehen soll, beziehungsweise mit welcher, ich würde sagen, Ernsthaftigkeit oder Nachhaltigkeit du das siehst und vielleicht Nachhaltigkeit nicht nur im ökologischen Sinne, sondern eben auch in einem gesamtgesellschaftlichen Sinn. Du hast gerade bei Raum gesprochen und wie viel Raum man bestimmten Dingen und Entwicklungen geben kann, wenn man Zeit hat. Du hast wahnsinnig viel Raum für die Entwicklung deiner Tochter, beziehungsweise als Mutter. Und das ist die letzte Station auf deiner Lifeline, nämlich letztendlich die Geburt eines Kindes, die du angegeben hast. Und auch dadurch die Veränderung von dir als Mensch, beziehungsweise die Suche nach einer neuen Identität, aber eben auch in einer Gemeinschaft, nämlich als Familie zu dritt. Und vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen beschreiben, was das in dir ausgelöst hat.
Ja, sehr gerne. Ich würde vielleicht noch mal einmal ganz kurz, weil jetzt natürlich dann der Blick auf meine Tochter auch kommt, auf diesen Satz Familienunternehmen erste Generation eingehen, ganz kurz. Weil ich glaube, es ist wichtig hier zu verstehen, das heißt nicht zwangsläufig, dass ich heute schon irgendwie die Zukunft meiner Tochter niederschreibe und sage so, und toll, Mathilda übernimmt das jetzt in der nächsten Generation, sondern vielmehr eben von dem, wie wir dieses Unternehmen leiten. Es könnte ein Familienunternehmen erster Generation sein. So, mir ist es immer so wichtig, rauszunehmen, diesen Druck rauszunehmen von außen, immer wieder gefragt zu werden, und wann verkaufst du das eigentlich? Weil schlussendlich die Entscheidungen, die ich treffe und die ich auch möchte, die meine Mitarbeitenden treffen, sollen eben langfristiger Natur sein. Genau. Und warum? Und das hat sich natürlich auch sehr stark verändert durch eben dieses Erlebnis, was du jetzt angesprochen hast, durch die Geburt meiner Tochter, durch eine Gründung einer Familie, einer neuen kleinen Kernfamilie quasi, weil sich schon in meinem Kopf der Blick noch mal langfristiger ausgeweitet hat. So früher und auch am Anfang von KLMI, wie gesagt, habe ich mich nur irgendwie mit der nächsten Woche beschäftigt. So, aber ich glaube, der Blick für mich selbst als Person auch über mein eigenes Leben hinaus, der begann erst, als ich meine Tochter kennengelernt habe, dass ich in eine weitere Generation denke, dass ich mir überlege, so, okay, ihr alle hier, irgendwie alle Mitarbeitenden auch, ihr seid alle irgendwie Kinder, Töchter, Söhne von irgendjemandem sozusagen, wie würde ich wollen, dass Mathilda in einem Unternehmen irgendwie angenommen wird, dass Mathilda sich irgendwie entwickeln kann und so weiter. Und daher hat das ganz viel einfach bei mir in meiner eigenen persönlichen Entwicklung losgetreten, welche Fragen ich mir stelle, welche Dinge ich auch für mich definiert habe, die ich vielleicht auch noch aufarbeiten möchte. Es ist jetzt doch einfach auch viel passiert in meinem Leben in den letzten Jahrzehnten und in anderen Leben sicherlich noch mal viel, viel, viel mehr. Aber es ist irrelevant, jetzt nur quasi so für mich einfach auf mich bezogen. Und für meine Kapazität habe ich das Gefühl, dass einfach da manche Dinge passiert sind, denen ich noch gar nicht den Raum gegeben habe, es aufzuarbeiten. Und genau, durch diese Geburt meiner Tochter habe ich eine Erkenntnis erlangt, dass es gut ist, die Sachen aufzuarbeiten.
Ich freue mich sehr, dass ich heute wieder meine Kollegin Pia mit dabei habe, die sich das Gespräch mit Annemarie sehr ausführlich angehört hat und Annemarie auch tatsächlich schon sehr, sehr gut aus der Zusammenarbeit kennt. Und liebe Pia, was sagst du? Was für ein Mensch ist Annemarie? Was treibt sie an?
Annemarie ist für mich die Optimistin in Person, also Optimismus zieht sich absolut durch ihr Wirken. Dann habe ich noch den Entdeckergeist oder auch Experimentierfreude als zweiten Treiber und als dritten das ganze Thema Werte definiert.
Also wo ich mich sofort wiederfinde, beziehungsweise wo ich Annemarie sofort verorten kann, ist in einem sehr werteorientierten Arbeiten. Deswegen, wenn du nichts dagegen hast, lass uns doch vielleicht einfach damit anfangen.
Ja. Annemarie selbst sagt ja von sich, Kell & Me ist ein Familienunternehmen in erster Generation. Und dabei geht gar nicht darum, dass sie jetzt schon klar die Vorstellung hat, dass ihre Tochter einmal das Unternehmen übernehmen soll, sondern es geht mehr um die Werte, die sie ja auch durch das Familienunternehmen ihres Vaters schon hautnah erlebt hat. Also die Themen Verantwortung, Langfristigkeit, auch das Geben. Also die Eltern waren ja auch sehr aktiv, haben sich in der Gemeinde involviert, im Verein engagiert. Und das ist auch was Annemarie macht. Also das Engagement, Kooperation mit dem Mittelstand zu machen, regionale Partnerschaften. Sie engagiert sich für Food Active, das Food-Netzwerk von Hamburg oder der Metropolregion Hamburg besser gesagt. Und sie setzt sich unglaublich für die Themen ein, die ihr am Herzen liegen. Und das sind immer diese sehr wertegetriebenen Themen. Also wertegetriebenes Unternehmertum, das ist Annemarie. Also sie ist wirklich eine Familienunternehmerin, wie man sie sich nur vorstellen kann. Und das in einem Unternehmen, was ja eigentlich als Start-up-Jungunternehmen gegründet wurde vor fast 10 Jahren. Also eine ganz spannende Mischung aus diesen Familienunternehmenwerten und Startup-Spirit gleichermaßen.
Ja, wobei ich das tatsächlich insofern sehr, sehr spannend finde, wie sie das auch im Gespräch verargumentiert hat, indem sie gesagt hat, dass es jetzt eben genau nicht darum geht, letztlich ihrer Tochter eine Rampe zu bauen, wenn das am Ende die Möglichkeit sein sollte, schön, aber vor allem geht es eben um die Langlebigkeit und vor allem um die Perspektive dieses Unternehmens und damit ein Unternehmen eben auch die Chance hat, dauerhaft erfolgreich zu sein, muss es mehr sein als im Grunde nur der Geschäftsbericht, was letztlich dann ja für einen kurzfristigen Exit sprechen würde und was ja eben so ein bisschen das Wesen des Startup-Ökosystems ist. Und wenn du aber von vornherein ein quasi Familienunternehmen oder eben etwas sehr, sehr Nachhaltiges bauen möchtest, dann solltest du dir eben auch überlegen, wie deine Produktionsstraße ausschaut, dass du vielleicht eben in der Region anbaust, so wie es Kell & Me eben tut. Und deswegen finde ich es umso bewundernswerter, dass Annemarie und ihre Kolleginnen da eben nicht unbedingt den Weg des geringsten Widerstandes gehen, sondern letztendlich sagen, wenn wir es machen, lass es uns doch einfach so machen, dass es eine Chance hat, für immer zu sein.
Ja.
Optimismus und Entdeckergeist, beziehungsweise die Experimentierfreude. Was ist dir lieber?
Lass uns mit dem Optimismus weitermachen. Und Sacha, vielleicht erinnerst du dich an unseren allerersten Workshop mit Annemarie und wie unglaublich sie uns mitgerissen hat beim Thema Fasten. Ich weiß noch, wir haben im Nachgang gesagt, boah, wann fasten wir? Und genau das ist Annemarie. Die ist einfach eine Wahnsinnsoptimistin. So hat sie sich ja auch selbst beschrieben, hat es quasi schon von ihrem Vater geerbt, diesen Optimismus. Und ob das in der Schule war, wo andere Kinder sie so ein bisschen gepiesackt haben. Sie hat immer den positiven, den guten Blick auf die Welt und habe gesagt, ja, ach, da stehe ich drüber. Hat sich als optimistisch, fröhlichen Menschen beschrieben. Und das ist auch was, das spürt man in jedem Gespräch mit ihr. Sie ist unglaublich optimistisch und strebt nach Glück und möchte eigentlich die schönen Seiten des Lebens genießen.
Ja, ich finde auch, Annemarie ist jemand, der einem sehr, sehr viel Energie gibt, wenn man mit ihr spricht. Und das ist, glaube ich, auch tatsächlich für jemanden, der ein Unternehmen baut, grundsätzlich eine sehr, sehr gute Eigenschaft, dass du Leute mit deiner Vision begeistern kannst.
Ich habe noch ein Zitat, was mir besonders hängen geblieben ist, wo ich tatsächlich so ein bisschen Gänsehaut gekriegt habe. Und zwar sagte sie, dass sie immer alles mitnimmt im Leben. Die Letzte ist auf der Party. Und sie hatte dann das Zitat gebracht: Bis zum Ende kann immer noch irgendwas passieren, was mein Leben grundlegend verändert. Und diesen Gedanken, also das passt einfach so zu ihrem Optimismus, zu glauben, es kann alles passieren. Ich muss es nur geschehen lassen, sozusagen. Also das war einfach ein super, super Abschluss und unterstreicht nochmal so dieses Streben nach Glück. Alles ist möglich.
Auch das Gute.
Auch das Gute, vor allem das Gute.
Ja. Gut, dann kommen wir zum Entdeckergeist oder EntdeckerInnengeist.
Genau, EntdeckerInnengeist. Das ist tatsächlich so das, was ich auch ganz stark in der Zusammenarbeit mit ihr spüre. Es gibt kaum jemanden, der so vor Ideen brüht. Es gibt kein Gespräch, wo es 5 neue Ideen gibt, wo Dinge ausprobiert werden. Und da aber auch nochmal die Verbindung zum Thema Werte. Das ist nie opportunistisch. Das ist immer ganz nah an dem, was ist ihr wichtig, was treibt sie an. Ist das nachhaltig? Ist das passt das in das Thema Engagement rein? Also es ist immer ja ganz nah an ihren Werten dran, was sie sich überlegt. Und auch in der Schule hat sie ja schon ganz viel ausprobiert, zur Internatszeit getöpfert, Hockey gespielt, Fußball. Sie hat einfach unglaublich viele Interessen und steht dem Leben immer offen gegenüber. Es gibt nichts, glaube ich, was sie nicht probieren würde. Und genauso wichtig wie Dinge ausprobieren, ist auch das Dinge loslassen. Das hat sie sicherlich schmerzlich durch das Familienunternehmen ihres Vaters gelernt. Das ist aber auch was, was sie auch heute bei Kale & Me macht. Sie probiert Dinge aus und sie lässt aber auch Dinge gehen. Und das finde ich genauso wichtig tatsächlich. Und ja, das ist Annemaries Entdeckergeist.
Kannst du dir Annemarie vorstellen, wie sie mal an einem Sonntagnachmittag oder an einem Samstagvormittag ganz ruhig auf dem Sofa sitzt, aus dem Fenster schaut und nichts macht?
Nein.
Ich mir auch nicht.
Also, nein, ich glaube, sie macht so viel wie ich innerhalb einer ganzen Woche. Und
ja. Ich glaube auch, Annemarie ist jemand, der immer vorangeht, immer neue Ideen mitbringt und ja, der Optimismus sie wahrscheinlich auch immer noch 10 Meter weiter trägt, als es mit konventionellen Mitteln wäre, weil sie einfach glaubt, dass es eben auch tatsächlich gut werden könnte und dass eine zusätzliche Motivation ist. Insofern, Pia, dir vielen, vielen Dank für deine Gedanken und euch da draußen vielen Dank fürs Zuhören. Nicht nur hier und jetzt, sondern eben auch in den vergangenen 8 Episoden. Und weil das hier die letzte Folge der ersten Staffel ist, möchte ich auch diesen Moment nutzen und ein paar Leuten danken, die mir die Chance gegeben haben, diesen Podcast überhaupt erst aufnehmen zu können. In allererster Linie sind das Simon und Linda. Simon, der mich vor allem konzeptionell und auch technisch unterstützt hat, und Linda, die ganz viele Episoden im Schnitt bearbeitet hat und dafür gesorgt hat, dass die Episoden so gut klingen, wie sie klingen. Und dann natürlich auch die KollegInnen, die ihr hier kennengelernt habt als ExpertInnen. Das waren Tobi, das war Pia, das war Max, Simon und auch Marc. Und im Hintergrund haben auch unterstützt Lisa, Alex, Silvia, Verena und Tim. Und ich hoffe, dass ich jetzt niemanden vergessen habe, außer noch Lisa. Und danke euch allen, dass das hier ein großartiges Teamplay gewesen ist und freue mich auf die Zusammenarbeit mit euch in der 2. Staffel und hoffe, dass ihr, die da draußen zugehört habt, auch wieder einschalten werdet, wieder zuhören werdet und freue mich auf euer Feedback, auf euren Input. Vielen, vielen Dank für alles. Vielen Dank, dass ihr mir die Chance gebt, diesen Podcast hosten zu dürfen, und bis bald.